Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Telebloch. Wir sind immer noch im Haus der Freiheit, oben an Ebner Kappel. Da sind Sie viel in Ihrem Leben, oder?
Ja, ja. Also da ist ein Lied, da bin ich noch gewesen, wo es noch nichts war.
Ist das mal gewesen? Ja.
Ja, das ist eine Söhne gewesen, wenn ich sie erlebt habe. Das war ursprünglich eine Wirtschaft gewesen, und ist aber zerfallen gewesen, alt, und dann hat sie den Eigentümer zurückgelassen und jeder hat gedacht, jetzt reiss man das ab. Und dann hat der Toni Brunner, wenn er das ist, jetzt in meinem Stich gesagt, wir brauchen da oben eine Wirtschaft. Und hat mit seinem Onkel zusammen, der Zimmermann ist, haben sie das Haus gekauft. Und dann haben sie es selber umgebaut. Während längerer Zeit immer miteinander und der Familie, die auch noch geholfen hat. Und jetzt ist das entstanden da. Und das ist also ein Treffpunkt, unglaublich.
Eben, die NZZ hat geschrieben, der inoffizielle Hauptsitz von der Partei, oder?
Ja, kann man sagen. Dass
sogar, ja.
Ja, die Partei hat so ein paar Punkte, wo man sich trifft. Das ist einer.
Was sind die anderen?
Ja, die sind geheim.
Nee. Also sind die wirklich geheim, oder?
Ja. Wir machen nicht ein Geheimnis daraus, aber man will es lieber nicht bekannt geben. Wir wollen auch nicht, jedes Mal, wenn man sich da oben trifft, auch nicht bekannt geben. Aber da oben kann man sich auch gut treffen. Weil das ist ja wichtig in einer Partei, dass man sich trifft und ratschlägt und Strategien macht und so weiter. Und das haben wir da oben ein paar Mal gemacht, oder?
Wir hatten ja letzte Woche die Feierlichkeiten gehabt, 15 Jahre Teleblocher, grosses Medien-Echo, Schweizer Fernsehen ist gekommen, Tele Zürich hat darüber berichtet, etc. Ist schon noch etwas Spezielles, was wir angefangen haben. Hat man das eigentlich nie erwartet, oder?
Ja, das ist auch etwas, wo entstanden ist, oder? Die guten Sachen entstehen ja. Und wo wir angefangen, ich weiss noch gut, durch den Herrn Neininger, der war der Chefredakteur von der Schaffhauser
Nachrichten. Und der Verleger natürlich, ja.
Verleger. Ist zu mir gekommen, da war ich noch im Bundesrat, 2007, und hat gesagt, er möchte gerne eine Sendung machen. In seinem Fernsehkanal, den er hat, Schaffhauser Fernsehen. Und zwar, seine Idee wäre, sie redet jede Woche einmal etwa 20 Minuten. Wir machen ein Interview mit ihnen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja langweilig, oder? Da schaut ja niemand, weil ich immer da jede Woche. Dann hat er gesagt, ja, das sehen wir dann. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann können wir ja wieder aufhören. Wir haben nie gedacht, dass wir 15 Jahre lang jeden Freitag am Morgen am 7. die Sendung machen. Und wir haben schon zu Bern müssen zu und Zeiten machen, weil ich musste im Bundesrat da wieder am 8. parat sein.
Ja, regieren, oder?
Auch,
ja,
regieren, und ihr müssen auch sein. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann hat er mir gleich gesagt, du, das gibt eines der wichtigsten Zeitdokumente. Mhm. Wenn das einmal völlig rauskommt, so 20 Jahre, einer, der jede Woche etwas sagt, das wird hochinteressant. Und dann hat er natürlich auch dramatische Sachen können filmen, oder? Die ganze Abwahl.
Ja, das ist auch 15 Jahre zurück.
Das ist auch 15 Jahre zurück, oder? Und die Spannungen, die da waren, und das ist jetzt interessant. Und es gibt Leute, ich habe da gesehen, so Politologen, die das untersuchen, die gehen hinterher schauen. Weil man kann, wenn man drückt auf dem YouTube.
Ja, kann man die alten Folgen anschauen.
789 Sendungen anschauen kann man da.
Also ich habe mal ausgerechnet, wenn man es nonstop schaut, sind es zwei Wochen, wo man ihren Werdegang in den letzten 15 Jahren schauen kann.
Ja, gut.
Ich hatte eh noch schwarze Haare gehabt, sie haben auch noch ein bisschen
Nein,
Tückchen
Haare gehabt. Nein, hat geschrieben, jetzt habe ich sämtliche Sendungen gesehen, ich habe mehrere Tage müssen etwa 6 Stunden schauen.
Nein, insgesamt sind es 14 Tage, wo er nonstop müsste schauen.
Ja, gut,
genau.
Ja, gut.
Also, wir sind im Haus der Freiheit, im Dockerburg, haben wir gesagt, aber auch im Dockerburg findet ja die grosse...
Wir sind da, weil wir eben die letzte Sendung, letzte Woche, die haben wir da oben gemacht, als Jubiläumssendung mit Publikum.
Genau.
Jetzt, heute machen wir eins ohne Publikum,
genau. Entre nous.
Wieder normal, aber... Dann machen wir es auch wieder die Heide.
Genau, und unser Kameramann, der Claudio Ferrari, ist auch dabei. Aber auch im Dockerburg findet die ganz grosse Welt statt, wenn Sie jetzt so umschauen. Man hat schon das Gefühl, es passiert sehr vieles und sehr viel Schlechtes, oder?
Ja, wobei, man muss aufpassen, man hat wahrscheinlich immer das Gefühl, nein, es läuft etwas schief auf der Welt und schlecht. Und man neigt auch dazu, lieber über Schlechte zu reden, komischerweise. Also wenn ich denke, jetzt hier oben im Toggenburg, die Schönheit, die Aussicht, dass da einer eine Wirtschaft gemacht hat, selber, aus nichts, hat er noch einen Bauernhof. Eltern, die hier aushelfen, eine Partnerin, die mitmacht, die am Nationalrat ist und so weiter. Die Schönheit, ich muss mich anschauen, oder? Also heute, als wir hier gekommen sind, hat die gesagt, wir haben ja, heute sind wir überrennt worden, 130 Mittagessen. Alle müssen springen. Ist doch schön. Ist doch, es läuft ja. Die Welt ist unten durch in der Ordnung. Oben durch ist es ein bisschen ein Problem, aber unten durch ist
ja
in der Ordnung.
Ja gut, aber der unten dran merkt es natürlich auch, es wird kälter im Winter, wird Energie gespart.
Ja gut.
Preise also, gehen in die Höhe.
Das ist immer so. Die unten dran sind die Opfer dem, von der Fehlentscheid. Darum jetzt haben die Leute Angst wegen dieser verfehlten Energiepolitik und nicht nur Angst. Sie zahlen bereits, also die Energiepreise. Und zwar ist das nicht nur der Haushalt. Wenn du mal Gewerbetreibende schauen. Ich habe ein Ding da, ein Gewerbetreibender im Installationsbereich, wie wichtig für den der Strom ist. Und der zahlt jetzt einen zehnfachen Preis, wie er vorher gehabt. Und das ist die verdammte Energiestrategie, die wir ja im 2017 bekämpft haben mit dem Referendum. Und wir sind ausgelacht worden, wenn wir gesagt haben, ja, die Übertreibungen, weil wir gesagt haben, die Kosten werden pro Familie so und so hoch werden, bis ins Jahr 2050. Jetzt sind wir bereits dort, wo wir gesagt haben. Und Frau Leutert hat gesagt, ah, das macht 40 Franken aus pro Haushalt. Und da die Lügner von der SVP. Das ist im Leben so. Der Widerstand ist manchmal so schlecht. Und so ist auch mit dem Tele Blocher am Anfang. Also, du als Diskussionsleiter, auf dich sind sie los wie ein Keib. Und gesagt, was? Drache mach mit dem Blocher? Die ausgerechnet mit dem Blocher? Dann will er zur Sau machen. Ist natürlich ein Zeichen, dass das etwas sehr Gefährliches ist für dich, also etwas sehr Gutes. Und du hast durchgegeben, bis jetzt. Aber jetzt wirst du auch nicht mehr so, jetzt wirst du eher beneiden. Weil das wird dann jetzt gerne auch noch andere machen.
Ist das wirklich der Fall?
Ja, ich will.
Also ich kann mir das auch anfragen, oder?
Ja, also, das mache ich auch noch gerne und so. Nein, ah, nein. Also, muss dann immer der Acker sein, könnte ja auch mal ich sein und so, oder? Sage ich, ja, nein, das ist nicht meine Sache. Das, man muss sehen, dass Tele Blocher ursprünglich dem Ding gehört, dem Schaffhauser Nachrichten. Ich habe aber den Namen gesichert. Weil ich sagte, ja, wenn er dann mal aufhört mit mir, ob ich dann nicht das unter Tele Blocher etwas anderes heisst. Oder?
Also, jetzt kommen wir noch mal auf die Realpolitik zurück. Sie haben vorhin gesagt, eben, viele Betriebe leiden unter den Energiepreisen. Heißt das jetzt, dass es auch eine Konkurswelle gibt? Oder?
Ja, das gibt. Das wird kleine Unternehmen geben. Aber vielleicht auch grosse, die das nicht durchstehen mögen, wo der Energiepreis, das ist mal der Preis entscheidend ist. Wenn man dann kommt und sagt, wir müssen abstellen, dann gibt es einen ganzen Betrieb, der nicht mehr arbeiten will. Ich komme aus der Chemie, ich weiss, es ist Spezialchemie. Die brauchen 24 Stunden ununterbrochen Wärme. Und die hat man nicht verpflichtet in den letzten Jahren. Weg vom Öl, weg vom Gas. Jetzt muss sauber Strom. Die fortschrittlichsten haben schon überall. Wir haben den Sohn, der in der
Tote. Der hat sich auch sehr aktiv gemacht jetzt in dieser ganzen Diskussion.
Ja. Ja, der hat eine sehr gute Idee gebracht, wo eigentlich jedem einleuchtet. Der hat mit der Science-Industrie, das ist der Verband der chemischen Unternehmen in der Schweiz, hat gesagt, Entschuldigung, Notstromgruppen gibt es eigentlich bei den Firmen. Und dann haben die zusammengezählt und dann haben sie gesagt, wenn wir die in der Notsituation, alle würden laufen lassen, geht das eine Produktion nicht bei der Größe des Kernkraftwerks Köske. Dann habe ich gesagt, aber warum kann man denn das nicht machen? Wenn ja alle die haben, die kann man nur laufen lassen 50 Stunden in dem Jahr. 50 Stunden, das sind 2 Tage. Aber dann sagt man, ja, aber gut, dann müssen wir jetzt eine Bestimmung machen. In Notsituationen kann der Bundesrat sagen, jetzt ist eine Und dann könnt ihr laufen lassen, bis wieder genug Strom habt. Und das bringt man nicht fertig. Weil, man sagt zu Bernie, nein, das geht nicht.
Eben, er hat ja dann geschrieben, dass er Maruga hat einen Brief geschrieben.
Ja, oder? Allen Bundesräten. Ja. Und sie haben dann zum Teil auch empfangen, oder?
Der Pamela hat ihn, ja, haben sie Pamela, mal gesagt.
Ja, Pamela hat mit dem geredet und er konnte es darlegen. Und er hat mit dem Kanton Aargau, mit dem Elektrizitätswerk und mit der Regierung zusammen geschafft. Und alle sagen, und dann sagt man, ja, das können wir dann noch machen, wenn es zu wenig hat. Das kann man nicht, das muss man heute bestimmen. Sonst stehen die Anlagen nicht in der Ordnung an und machen dann keinen Tank für das Dieselöl. Dann geht er dann auf Dieselöl, das kann man nicht mit Strom machen. Weil das ist ja bei Strommangel, oder? Und man muss einkaufen, Dieselöl, das man immer parat hat. Und das macht einer nicht, wenn er weiss, ja, wenn es not ist, kann ich nur 50 Stunden. Das ist ja. Also ich hoffe sehr, dass das durchgeht. Gewisse Gleiche haben sie jetzt gemacht, haben sie jetzt ein bisschen nachgegeben bei der Restwassermenge der Kraftwerke. Oder jedes Kraftwerk hat aus Naturschutzgründen, begreife ich, eine Restwassermenge, die den Fluss abläuft. Aus Naturschutzgründen. Und jetzt hat man natürlich auch ausgerechnet, wenn man nicht mehr so viel Restwassermenge in der Notsituation muss laufen lassen, dann kann man mehr Strom machen. Und das haben sie jetzt eine Bestimmung gemacht, dass man das machen kann. Aber die andere, die ist noch nicht da, weil es geht dann ums Prestige. Es ist nur das Prestige.
Also die Idee wäre gut, wird aber nicht umgesetzt, oder?
Ja, und man sollte eben aus der Praxis die Idee nehmen. Und also er geht nicht auf, er macht weiter, oder?
Aber wie spüren Sie jetzt zum Beispiel bei Ihrer Tochter Ems Chemie, wie hoch sind jetzt die Energiepreise angestiegen?
Ja, also bei der Ems können Sie eigentlich nicht, das ist ein Spezialfall. Ems hat das grösste, gerade neben auf dem Werkareal, das grösste Kraftwerk zur Erstellung von Elektrizität aus Abfallholz. Da wird aus der ganzen Ostschweiz kommt das Abfallholz auf Ems. Wird dort, das ist also schon manches Jahr, das ist nicht zu neu gemacht. Und der steht an einem guten Ort, weil so ein Kraftwerk hat einen Haufen Abwärme. Und die Abwärme geht sofort in den chemischen Betrieb. Darum, die sind sehr gut gelagert. Sie haben aber das Kraftwerk gehört heute der NOK, also der Kraftwerksgesellschaft. Und eben hat er auch eigene Kraftwerke gehabt. Wasserkraftwerk, gute, Kraftwerk Griechenau zum Beispiel, Kraftwerk Fresal und so weiter. Die habe ich noch dem Nordostschweizer Kraftwerk verkauft. Die haben für uns den Strom gemacht. In Ems, das war gut gewesen. Aber wir haben immer zu wenig gehabt im Winter, zu viel im Sommer, darum haben wir abgetäuscht gehabt. Und wir haben dann noch andere Fabriken, im Aargau, im Thurgau. Und ich habe mit dem Strom, den ich zu viel hatte, nicht können beliefern. Warum? Weil die grossen Kraftwerksgesellschaften haben das Monopol. Man hat jetzt zwar die Übergangsleitungen, kann man transportieren, aber in den einzelnen Kantonen die Feinverteilung. Ich habe im Kanton Aargau auf Totiken nicht hier können, weil dann noch kam, wo das vertreibt hat, die sagen nein.
Also die haben den Markt besetzt.
Die haben den Markt und dann ich habe billigen Strom erzeugt dort, aber ich konnte es nicht in die Kessel dort runtertragen. Dann die Überlandleitungen, die hat man dann angefangen, auch den anderen zur Verfügung zu stellen, aber ich bin nicht hingekommen. Darum habe ich am Schluss die Kraftwerke verkauft, der NOK, mit der Verpflichtung, alle unsere Kraftwerke zu den Kosten von dem Strom zu beliefern. Also es war eine Selbstversorgungsrettung bis zum Heimfall. Der Heimfall heisst dann, Konzession hört auf und dann haben Kantone auch Saarrecht und so weiter. An dem sind alles Detail und kann aber auch mit Öl arbeiten. Sie können auch, das ist jetzt heute nicht mehr so aktuell, Gas. Weil die Gasleitung gehen bis auf Chur. Dann haben wir noch eine Stichleitung gemacht bis auf Ems. Weil in der Nacht haben sie kein Gas gebraucht, dann hat man dort einen Speicher
gebraucht. Also auf Deutsch, Sie haben eigentlich vorgesorgt.
Ja,
Sie haben eigentlich für den...
3 oder 4 oder 5 Möglichkeiten für
den Super-GAU, den wir jetzt ein bisschen haben.
Aber ob das nicht in der Notsituation auch bleibt, man wird dann sagen, ja nein, es müssen alle zusammen gleich viel Kontingent abgeben. Das gibt es so eine Richtung. Wobei, wir müssen in erster Linie die Wirtschaft versorgen. Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Existenzen. Die Zeitung lesen kannst du ja zuhause mit einer Kerze, oder? Da brauchst du nicht unbedingt sehr viel. Und ins Bett kannst du auch noch im Dunkeln, wenn du willst, oder?
Jetzt ist ja noch etwas Interessantes passiert. Die Gasleistungen Nord Stream 1, hat es eine Terrorattacke gegeben. Ich glaube, an 4, 5 Orten ist die in die Luft gesprengt worden. Gas ist rausgegangen. Hat das irgendeinen Einfluss auf die ganze Versorgung?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist eine ganz wichtige Gasleitung
von Russland. Du musst sagen, von Russland nach Deutschland, oder?
Ja, ja, Russland nach Deutschland. Und wenn die kaputt ist, kann man nicht mehr, transportieren.
Aber jetzt haben wir ja gehört, dass es wieder geflickt teilweise und das Gas läuft.
Ja, gut. Ich weiss auch nicht, wie weit die Informationen stimmen. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, die ist wirklich...
Also gehen wir mal davon aus, es ist passiert, es hat ein Foto gegeben. Ja. Wer hat denn wirklich ein Interesse daran?
Ja, eben. Man weiss es nicht, wer es ist. Man sagt, alle im Westen, das ist der Russ. Ist klar, das ist alles der Russ. Dann sage ich, aber der Russ, der hat ja gar kein Interesse. Die eigene Leitung gehört ja ihm und Deutschland, oder? Der hat doch kein Interesse, die Leitung zu sprengen. Sagen sie, ja, mal, weil der kann er nicht mehr Deutschland versorgen. Sage ich, ja, der kann auch Deutschland einfacher nicht versorgen. Der kann ja nur den Schalter zudrehen in Russland. Der kommt auch kein Öl und kein Gas und nichts mehr da durch, oder? Also der ist nicht darauf angewiesen, seine eigene Leitung zu sprengen, dass er nicht mehr Deutschland versorgen kann. Sagt mir, wer hat denn sonst noch ein Interesse an dem? Das Hauptinteresse, das ich erkenne, ist Amerika. Amerika war immer gegen die Leitung. Die hat gesagt, die Leitung sollte man nicht bauen. Aber Deutschland und Russland haben die Leitung gemacht und Europa gesagt.
Aber glauben Sie, dass Amerika die Dreistigkeit hat? Ich meine, ja, Deutschland ist ja gleich ein Bündnispartner, oder?
Ja. Ich sage nicht, sind es gewesen. Aber von den Interessen her. Und ich sage einfach, also ich kann es nicht unter, ich bin auch nicht kein Fachmann. Aber Amerika war gegen die Leitung. Also die haben das Interesse, dass es die nicht gibt. Und sie haben es natürlich auch aus Eigennutz. Die versorgen lieber dann mit Flüssiggas von Amerika Europa. Zweitens, sie sind natürlich dagegen gewesen, dass man Russland so eine Möglichkeit gibt, um Europa zu versorgen. Das begreifen wir ja, das ist also strategisch. Und drittens, ich habe eine kleine Sendung gesehen, die ja jeder kennt, wo der Biden sagt, am 24. Februar, also beim Einmarsch, also wenn die Russen einmarschieren und vor allem das Territorium besetzen, dann werden wir Massnahmen ergreifen, eben auch in Bezug auf die Gasleitungen.
Also das heisst...
Jetzt hat Journalisten gesagt, aber könnt ihr denn etwas machen gegen das? Dann sagt der, also was wir machen, ist eine andere Frage. Aber wir können es auf jeden Fall. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Also er hat hier schon angetönt, das werden wir machen. Ich weiss nicht, warum niemand im Westen das untersucht. Jetzt jemand anderes kann man sagen, ist vielleicht auch noch interessiert, das ist Ukraine. Weil die Ukraine könnte sagen, wir machen die Leitung kaputt. Das schadet den Russen. Da können sie nicht mehr liefern. Oder?
Aber es ist ja technisch alle gar nicht so einfach, oder?
Ja, jetzt wollte ich sagen, wer kann das überhaupt? Weil die Sachen, die ich gesehen habe, die sind auch am richtigen Ort. Sie sind nicht irgendwo einfach, sondern sind genau dort, wo sie zusammenlaufen und so weiter. Also die sind am richtigen Ort gesprengt worden. Und das muss ein grosser Fachmann sein. Ich habe mit einem Taucher geredet. Muss ich sagen, wie macht man denn das? Dann sagt er, also da kann man nicht einfach einen Taucher dort abschicken. So bis 40 Meter kann man etwas machen als Taucher, dann ist fertig. Das ist etwa 100 Meter unten dran. Also. Und auch dann muss es noch fachmännisch sein, oder? Ich sage nicht, sind die Amerikaner gewesen, aber die Amerikaner haben von mir her gesehen, ein Hauptinteresse, dass die Leitung nicht funktioniert. Sie haben es am Anfang nicht wollen. Und sie haben nachher noch den beiden gesagt, also passet auf, ihr Russen, was ihr macht. Und jetzt haben sie, einen Teil von der Ukraine besetzt. Also da der Gürtel, der Donbass, oder? Den haben sie. Also jetzt haben sie sogar noch eine Meinungsumfrage konstruiert und sagen, die wollen die Busse sein, die wollen gar nicht mehr in der Ukraine. Also gehört zu Russland. Also sie versuchen das fair komplett zu schaffen. Oder?
Das ist eine hochexplosive Situation natürlich, oder?
Ja, natürlich, weil man nicht weiss, wie geht der Russ. Und
Glauben Sie, er wird die Atombombe werfen, oder? Im Notfall?
Ich glaube es nicht so schnell. Der weiß auch, wenn er das macht, ist also absolut gestempelt. Und gibt natürlich dann auch freie Hand den Amerikanern. Also der können sie nicht nur einfach die Waffen liefern der Ukraine. Aber man muss auch klar sein, was man immer vorsichtig war mit diesen Meldungen. Da ist ja alles gefärbt. Die Ukraine, da vom Zelensky, da ist alles gefärbtes Zeug. Und der von den Russen natürlich auch. Das ist aber im Krieg so. Und man stellt alles möglichst positiv dar, wenn man etwas will. Weil da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und auch die Zeitungen, darum ist es so, dass gewisse Länder schreiben, nur wie gut es den Russen geht und andere wie schlecht es geht. An der ganzen Westen, der Russen ist jetzt einen Weg. Da weiss man nicht sicher. Aber was ich glaube, vorsichtig zu sagen, was man eigentlich anerkennen kann, der Russ versagt eigentlich an einem Ort, wo man es nicht gedacht hat, in der Verteidigung, also in der Kriegsführung. Natürlich ist er schon mit einer relativ kleinen Armee aufgerückt, muss man sagen. Das hat man können gut sehen. Also wer militärisch Bescheid weiss, man sagt immer, das sind die israelischen Angaben. Der Angreifer braucht sechsmal mehr Leute, sechsmal stärkere Armee als der Verteidiger, weil der Verteidiger hat es gelernt. Der kennt alles, oder? Wir Schweizer wissen das, oder? Unsere Stärke sind die Alpen. Dort lassen wir keinen durch. Da braucht ein wahnsinniges Potenzial. Haben wir keinen Zweiten Weltkrieg, wo sich die Armee dort hin zurückgezogen hat und gesagt, die können machen, was sie wollen, aber da können sie nicht durch. Und sind auch nicht gekommen, weil sie abschrecken können. Und jetzt, der Russ, es kann sein, dass er vielleicht denkt, ja, die sind ja sowieso nichts wert, oder? Das ist ja auch ein Fehler, wenn man den Gegner unterschätzt. Und dann sind sie da mit dieser bekannten Einerkolonne mit den Panzern.
Ja, was sie ein paar Mal beschrieben haben, also, die eingefahren sind.
Ja, nie, kein Vernünftiger. Da weiss ja schon Rekrut, dass man das nicht macht, oder? Also das sind alles komische Sachen, wie die abgestiegen sind von den Panzern. Also da wären ja unsere Panzer grenadiert, das ist ja... Also dilettantisch gewesen. Das, man hat die russische Armee schon überschätzt im Kalten Krieg. Das hat man erst am Schluss dann gemerkt, dass es fertig war. Und jetzt hat man auch vielleicht ein bisschen überschätzt, kann sein. Aber was man nicht darf unterschätzen bei den Russen, überhaupt im ganzen Osten, das ist das Zeitverhältnis. Oder die Amerikaner wollen alles schnell Krieg, schnell fertig machen. Und der Osten, Asien ist dann noch viel mehr, die können warten.
Ja, die rechnen in den grossen Dimensionen.
Die rechnen die Jahre und haben Zeit und weiss ich was. Und der hebt natürlich durch. Und von dem habe ich auch ein bisschen Angst, dass der einfach durchhebt. Und wie viele Opfer, dass er den Russen abverlangt, das weiss ich nicht.
Letzte Frage, Sie haben eben gesagt, mit der Gasleitung, das ist ja interessant. Sie vermuten, es könnten die Amerikaner sein. Wird man das je herausfinden?
Ich glaube es nicht.
Also, wir
werden schon dafür sorgen, dass wir nicht herausfinden. Es ist interessant, Schweden, wo ja natürlich der Verbund gehört, das ist ja bei ihnen vor der Haustür, die haben gesagt, das kann man nicht herausfinden, das kann man nicht herausfinden, das wird man nicht herausfinden. Das war auch ein Zeichen gewesen, der Westen will es auch nicht herausfinden.
Also, sind wir gespannt, wie das weitergeht. Besten Dank, Christoph Blocher, hier im Haus der Freiheit in Toggenburg. Nächste Woche wieder in gewohnter Umgebung in Herliberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, gute Zeit und bis dann.